Radis Erben, der Löwen-Podcast.
Bin ich Radi, bin ich König, alles andere stört mich wenig, was die anderen Leute sagen, ist mir gleich, gleich, gleich. Bin ich Radi, ja, 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 bin ich König, ja, 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 und das Spielfeld ist mein Königreich.
Radis Erben? Der Löwen-Podcast. Blauer Ausblick.
Der Löwen-Podcast ist da mit Olli und mit dem Tobi. Und ja, wir wissen eigentlich gar nicht, wo wir wirklich anfangen sollen und aufhören sollen. So viel gibt es zu besprechen zu den Löwen und zur dritten Liga. Ich würde mal vorschlagen, Olli, wir fangen an, was da heute an diesem zweigeteilten Spieltag schon mal los war. Deswegen haben wir auch ein bisschen gewartet. Das wollten wir noch abwarten, was sich da am Abend so tut in diesen ersten Spielen dieser Runde. Und da war teilweise richtig Spektakuläres mit dabei. Was ein Abend, Olli, oder?
Ja, unglaublich. Also die dritte Liga, die hält einfach, was sie verspricht. Es fallen Tore en masse und vor allem gibt es immer wieder riesengroße Überraschungen.
Ja, es gibt auch den einen oder anderen Abwehrfehler und Eigentore und so weiter und so fort. Schauen wir auf die Ergebnisse, das ist wirklich der Hammer. Und nochmal, das schicke ich voraus, ich habe mir die Paarungen ja vorher schon angeschaut und ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass 60 München nach diesen Spielen, die heute Abend stattgefunden haben, immer noch Erster ist, weil das oben ja alles komplett eng ist. Aber wo 60 steht, werden wir dann gleich sehen. So viel schon mal vorneweg. Also, die Spiele. Verl, der Aufsteiger, gegen Magdeburg 3:1. Magdeburg erneut enttäuschend. Verl in Paderborn. Ja, hat richtig Spaß gemacht. Janic zweimal, 7. und 52. Dann Tass, 53. Und Andreas Müller, der dann nur noch verkürzen konnte in der 65. Minute. Somit also der nächste Dreier für den starken Aufsteiger. Ein absolutes Spektakel im Grünwalder Stadion. Das Spiel sollte eigentlich am Dalle in Würzburg stattfinden, aber es wurde dann kurzfristig doch wieder ins Grünwalder Stadion verlegt. Türkgücü gegen Lübeck. Lübeck ja neulich erst zu Gast im Grünwalder Stadion, wo es die Niederlage gegen 60 München gegeben hat. Ja, was soll man sagen, Olli? Also Türkgücü vorne hui, hinten pfui. Vorne machen sie richtig Spaß, aber was sie hinten teilweise für Gegentore kassieren, die haben ja fast alle Tore selber geschossen heute. Wie ging es los? Bure, 10. Minute die Führung, dann Sorge, Eigentor, 26. zum 1:1. Erhard mit der erneuten Führung, 2 Minuten später 2:1. Liskovic in der 50. mit dem 3:1. Da hat man eigentlich schon gedacht, ja gut, das Ding ist durch. Ja, aber dann kam eben Velagic mit einem weiteren Eigentor zum 2:3 in der 54. Minute und Röser 2 Minuten später mit dem Ausgleich für Lübeck, aber Gabriele vom Elfmeterpunkt mit in der 68. Minute mit der Entscheidung, wobei das ein absoluter Witzelfmeter war. Insgesamt, glaube ich, gab es 3 Elfmeter in dieser Partie. Dann auch noch 2 Eigentore. Absoluter Wahnsinn. Wir schauen weiter nach Dresden. Da waren diesmal nur noch, ich glaube, 900 Zuschauer erlaubt. Und es gab Historisches, denn zum ersten Mal seit 18 Jahren hat der FSV Zwickau in Dresden also wieder mal ein Spiel gewonnen. Erstmal die Führung durch Hosiner, durch den Ex-Löwen nach 2 Minuten, aber 2 Minuten später Schikora zum 1:1 für Zwickau und Jensen nach einer halben Stunde zum 2:1 Endstand, wobei dann auch noch der Pfosten in der Schlussphase gerettet hat für den FSV Zwickau. Also Zwickau gewinnt und es bewahrheitet sich das, was Michael Kölner erst gesagt hat. Zwickau wird eine richtig starke Figur abgeben in dieser Saison. Überrascht uns beide tatsächlich so ein bisschen, weil damit hätten wir nicht gerechnet, dass Zwickau sich so stark präsentiert. Aber Dresden, Olli, die schwächeln weiter, ganz schön.
Ja, so sieht es aus, aber das ist ja immer so, wenn Vereine runterkommen aus der zweiten Liga, dann muss man sich erstmal so ein bisschen anpassen an die Liga, beziehungsweise gewöhnen an dieses neue Umfeld, aber nochmal zu Zwickau. Also ich habe das nicht so gesehen, wie du es gerade gesagt hast. Also ich finde schon, dass Zwickau eine sehr gute Mannschaft ist und die haben auch einen richtig guten Trainer. Ja, und dann haben sie natürlich auch so einen Typen wie vorne drin, König, und dann mein Freund eben auf der Außenbahn, Moritz Schröter, habe ich ja immer wieder erwähnt. Also ich finde schon, dass es eine gute Mannschaft ist. Und aber dass sie ganz nach vorne reinbrechen kann, das glaube ich nicht, auch wenn sie momentan auf Platz 6 stehen.
Die Bube, die verlieren zu Hause 1:2, Mannheim 1:2 gegen Hansa Rostock. Littka mit der Auswärtsführung 42., der Ausgleich 44., Martinovic und Verhuck in der 48. mit dem 2:1. Ja, gegen 60 hat Rostock noch gehadert, dass es nicht den Elfmeter gegeben hat, den es geben hätte müssen. Es war eindeutig nach dem Handspiel von Salga. Jetzt hatten sie Glück in der Schlussphase, dass es nicht Elfmeter gegen Rostock gegeben hat, so schnell. Also gleicht sich ja, Glück und Pech wieder aus. Dann haben wir noch ein weiteres Spiel. Das war eine Abreibung für den KFC Uerdingen. Apropos ist da lang schon kein Trainer mehr gefeuert worden, finde ich. Uerdingen 0-4 gegen Wiesbaden, wobei es da zur Pause schon 3-0 für den Absteiger stand. Also das war eine heftige Abreibung.
Ich kann mir vorstellen, Tobi, dass sich da der Investor langsam ein bisschen wieder überlegt, wie es denn weitergehen soll beim KFC Uerdingen, weil 0-4 zu verlieren gegen Wiesbaden. Also ich kann mir vorstellen, dass er, wie du vorhin schon angesprochen hast, dass er möglicherweise schon wieder über einen Trainer nachdenkt.
Ja, wobei die sich eigentlich in den letzten Wochen ganz gut präsentiert haben. Das sollte auch ein kleiner Scherz sein. Also Ponomarev, da ist die Zündschnur relativ kurz in Uerdingen, in Krefeld. Deswegen, ja, schauen wir mal, was da passiert. Ja,
aber die haben erst einen Saisonsieg, also nach 6 Spielen. Also das ist aus Ponomarevs Sicht bestimmt ungenügend.
Wir schauen auf die Tabelle. Das ist aus Löwensicht überhaupt nicht ungenügend. Das sieht so tatsächlich richtig gut aus. Also nach dem zweigeteilten Spieltag vor dem zweiten Teil ist 60 Spitzenreiter. Immer noch in der dritten Liga. Ich hätte es tatsächlich nicht für möglich gehalten. Weiterhin erster 11 Punkte plus 6 Tore. Jetzt aber zweiter Rostock 11 Punkte plus 2 Tore. Und auf Platz 3 Saarbrücken, wobei die eben dieses Nachholspiel gegen Duisburg noch in der Hinterhand haben. Die haben 10 Punkte auf dem Konto dieser Brücke und plus 7 Tore. Also das beste Torverhältnis in der dritten Liga aktuell hat der erste FC Saarbrücken. Wir werden sehen, 1-3 morgen, also nach diesem ersten Teil des Spieltags.
Tobi, und es wird vor allem ein richtig geiles Spiel, weil beide Mannschaften sind noch unbesiegt in dieser Liga. Also ich freue mich richtig drauf auf dieses Duell 60 gegen Saarbrücken. Also das wird ein Wahnsinn und bestimmt genauso spannend wie damals 2018, wo wir doch dann über die Relegation dann in die dritte Liga aufgestiegen sind.
Absolut. Wir schauen weiter in der Tabelle. Wir haben ja gesagt, Saarbrücken, das erste Team also mit 10 Punkten in der dritten Liga. Und dann geht es weiter mit 4 weiteren Teams, die ebenfalls 10 Punkte auf dem Konto haben. Auf Platz 4 Verl, der Aufsteiger. Boah, die sind stark. 5 Viktoria Köln, die können also am Mittwoch noch höher klettern. Zwickau nicht mehr, die haben auch 10 Punkte auf Platz 6. Dresden Platz 7. Dann kommen 4 Mannschaften mit 9 Punkten. 8. Wiesbaden, 9. Türkgücü, 10. Haching, die haben noch ein Spiel. 10. Ingolstadt, ebenfalls, die sind Punkt und Tor gleich. Haching und Ingolstadt. Wir schauen auf die zweite Hälfte der Tabelle. Platz 12 Mannheim, 7 Punkte. 13 Bayern Amateure, 6 Punkte. 14 Uerdingen, 5 Punkte. 15 Magdeburg, 4 Punkte. Und dann 3 Mannschaften mit 3 Punkten auf Platz 16 Meppen, 17 Lautern, 18 Halle. Vorletzter Duisburg mit 2 Punkten und letzter Lübeck ebenfalls 2 Punkte. Das also die Tabelle vor dem Mittwoch, vor den Spielen am Mittwochabend. Da wollen wir auch nochmal drauf eingehen, wer denn da noch sich gegenübersteht an diesem 6. Spieltag. Der erste FC Kaiserslautern empfängt den FC Ingolstadt. Da muss man ja aus Löwensicht fast schon so ein bisschen auf Lauterer Hilfe hoffen. Die sind ganz, ganz schlecht gestartet und Ingolstadt, naja, die eigentlich ganz gut drauf sind, den Löwen auf die Pelle rücken könnten. Viktoria Köln gegen Bayern 2, außerdem Halle gegen Meppen, 60 logischerweise gegen Saarbrücken und dann noch Haching gegen Duisburg. Da scheint es wieder zu gehen beim MSV Duisburg, also nachdem da einige Spieler in Quarantäne waren, scheinen die also jetzt nach 2 Spielen wieder antreten zu können in der dritten Liga. Tja, was ein aufregender Spieltag bis jetzt, Olli. Das konnte sich echt schon sehen lassen. Und jetzt hoffen wir natürlich, dass der Löwe morgen nachlegt.
Ja, so schaut es aus. Ich habe es vorhin schon angesprochen, Tobi. 60 gegen Saarbrücken, da werden natürlich Erinnerungen wach an die Bundesliga-Zeit und natürlich auch an die Relegation, weil das vor 2,5 Jahren, das war natürlich ein Traum. Wir waren alles andere als der Favorit. Und haben uns dann eben in diesem alles entscheidenden Spiel im Grünwalder Stadion durchgesetzt. Ja, das 2-2 hat gereicht damals für den Aufstieg in die dritte Liga.
So sieht's aus. Das also erstmal zum Spieltag. Gleich wollen wir uns über 60 München weiter unterhalten, denn da gibt es auch sehr, sehr viel Brisantes, was noch erzählt und gesprochen werden muss. Bis gleich.
Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker. Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica Risetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. Aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es hagelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Überall, wo es Podcasts gibt. 14. Mai ist Release von Werners Pizzaparadies. Abonniert die Scheiße jetzt sofort, sonst verpasst ihr was. Los schon, ich kann euch nicht sehen. Wo abonniert ihr die Kacke? Jetzt macht schon, mach!
Wir sind wieder zurück, Olli, und es gibt tatsächlich ja über den TSV 1860 dann schon ein bisschen was zu bereden. Man hatte heute in der Pressekonferenz schon so ein bisschen den Eindruck, die Löwen fühlen sich ein bisschen falsch behandelt, angegriffen, gingen so ein bisschen in die Verteidigung. Auch Michael Köllner, wobei das, glaube ich, hat Köllner tatsächlich ein bisschen in den falschen Hals bekommen. Also es wird schon auch von den Münchner Journalisten geschätzt, was 60 München bislang gespielt hat in dieser Saison. Nur muss man halt auch mal damit leben können, finde ich persönlich, Olli, wenn es dann mal heißt, ja gut, heute hattet ihr Glück, heute war es vielleicht nicht ganz verdient, dass ihr wie in Rostock einen Punkt geholt habt. Das hätte auch anders ausgehen können. Ich finde, damit muss ein Trainer dann auch mal leben können, oder?
Ja, so schaut es aus, Tobi, das sehe ich auch so. Also für mich war es zumindest eine Pressekonferenz, über die man vermutlich noch länger reden wird. Eigentlich sollte man ja den Fokus komplett auf diesen Drittliga-Hit zwischen 60 und Saarbrücken richten und im Mittelpunkt auch stehen. Aber dann hat plötzlich Michael Köllner sein Löwenrevier verteidigt. Und ich mag ja solche Trainer wie Michael Köllner, die wirklich mit voller Inbrunst da um ihren Verein kämpfen. Ja, das ist ja überragend. Ja. Und alles in die Waagschale werfen. Und ich muss ganz klar sagen, Michael Köllner passt wie die Faust aufs Auge zu 1860. Dennoch muss ich sagen, man sollte nicht die Fehler bei einem jungen Bildkollegen suchen, sondern bei sich selbst. Denn der Videoclip von Dennis Erdmann war aus meiner Sicht ein absolutes No-Go. Und dazu sollte man auch als Verein einfach auch mal stehen. Ja? Und damit ist für mich auch die Sache erledigt. Punkt, Ende.
Ja, Günter Gorenzel hat da noch drauf rumgehakt, man sollte jetzt keine Verbindung mit dem Attentat in Paris herstellen, der Lehrer, der da geköpft wurde und so weiter und so fort. Ich glaube, ihr wisst Bescheid. Völlig unabhängig von diesem Attentat, von diesem islamistischen Attentat, das es da gegeben hat. Auch vorher ist das schon komplett geschmacklos gewesen, dieser Jubel. Komplett geschmacklos. Das hat mit Sport nichts zu tun und das wollen wir auch nicht sehen. Das ist Gewalt. Die sind Vorbilder, bitteschön. Die Spieler sind Vorbilder für junge Löwenfans, für Kinder, die das auch sehen. Und das kann nicht sein, dass so ein Jubel dann online gestellt wird. Ich muss da wirklich laut werden. Ich muss da wirklich aus der Haut fahren, weil mich sowas sauer macht. Ich bin wirklich heilfroh, dass mein 6-jähriger Sohn das nicht gesehen hat. Das hat man einfach nicht online zu stellen. Das ist einfach ein Riesenfehler gewesen, was da passiert ist. Und dass das dann nicht zugegeben wird, ich kann es nicht nachvollziehen. Und dann geht es ja auch noch weiter. Dann wird das sozusagen im Nachgang präsentiert von der Bayerischen. Also da kommt das Tor von Dennis Erdmann, Kopf ab, und dann wird es präsentiert von der Bayerischen. Ich glaube nicht, dass das die Bayerische so toll findet, was man da gesehen hat.
Ja, davon gehe ich auch aus. Aber wir wollen jetzt natürlich jetzt komplett aus meiner Sicht jetzt auch den Fokus endlich wieder auf den Sport richten, weil mich nervt dieses Thema auch. Ja? Und wenn man aus Vereinssicht dann nicht die Einsicht hat und sagt, ja gut, wir haben einen Fehler gemacht, schwamm drüber, so wäre es eigentlich auch korrekt gewesen aus meiner Sicht, dann kann ich das nicht nachvollziehen. Aber ich will, wie gesagt, ich will über den Sport reden, aber wir als Journalisten müssen so ein Thema aufgreifen. Ja? Also wir sind nicht die Stadionzeitung, ganz klar. Ich bin ein Löwenfan, das weiß man. Ich berichte seit über 30 Jahren über den TSV 1860, aber man muss auch kritische Töne anschlagen dürfen, ja, und das verstehe ich eben nicht, da verstehe ich Günter Gorenzel nicht, dass er dann die Schuld eben bei den Journalisten sucht, also das geht so weit.
Nein, und man könnte ja größere Beweisungen können sagen, ja, okay, gut, da haben wir einen Fehler gemacht, das ist uns durchgerutscht, wir werden auch nochmal mit Dennis Erdmann sprechen, werden ihm sagen, solche Gesten wie mit dem Finger in Rostock, das soll er sich sparen, er ist ein Typ, der wahnsinnig polarisiert, der dazwischen haut, das gefällt uns alles, solche Typen braucht man, solche Persönlichkeiten mit Ecken und Kanten, wie sie heute angesprochen wurden, aber dass man da nicht sagt, okay, so ein bisschen einbremsen müssen wir den Jungen dann auch mal, oder wir haben dann auch mal einen Fehler gemacht, ich glaube, das wäre möglich gewesen, das zuzugeben von 60 München, ich glaube, das wäre drin gewesen, aber wollen wir das Thema jetzt von unserer Stelle abhaken, eins noch, Günter Gorenzel hat die Journalisten in der Pressekonferenz als Münchner Journalie bezeichnet. Klingt für den einen oder anderen harmlos. Googelt das mal, was Journalie eigentlich bedeutet. Das ist ein sehr verachtenswerter Ausdruck für Journalisten. Insofern ja, wollen wir das auch nicht stehen lassen. Und da spreche ich, glaube ich, für alle Kollegen, die da heute auch dabei waren. Das hat keiner dieser Kollegen heute verdient. Das wollte ich dann auch nochmal bei der Gelegenheit erwähnt haben. So, jetzt wollen wir uns auf das Sportliche konzentrieren, Olli. Und zwar, ja, wie brüllt er denn der Löwe? Die Rubrik.
Gadis Erben. Der Löwen-Podcast. So brüllt der Löwe.
Ja, Tobi, wie brüllt der Löwe? Also ich, klar, Philipp Steinhardt fällt gelb-rot gesperrt aus. Und Michael Köllner, der Trainer, hat natürlich verschiedene Möglichkeiten. Er kann natürlich das 1:1 ersetzen, also unter anderem Leon Klaassen einsetzen. Oder er variiert und stellt auf eine Dreierkette um. Das ist sicherlich auch eine Variation, die in seinem Kopf eine Rolle spielen wird. Könnte er theoretisch auch Dennis Erdmann wieder in die Innenverteidigung zurückziehen. Also ich bin gespannt, wie er sich dann schließlich entscheiden wird. Aber klar ist auch, einen Philipp Steiner zu ersetzen, das wird ganz, ganz schwer werden.
Also ich tippe einfach mal auf Klaassen, der ja wieder zurückkehrt, dass er also die Position einnimmt. Grässler wird auf der Bank Platz nehmen. Und dann ja, hoffe ich ehrlich gesagt auch auf Daniel Wein, dass er dann nach seinem Pferdekuss dann soweit ist, dann wieder in der Startelf aufzulaufen. Ansonsten gibt es eigentlich wenig Gründe zu ändern. Es kann natürlich auch sein, Olli, dass Michael Köllner jetzt sagt, englische Wochen, wir müssen auch mal vielleicht den einen oder anderen älteren Spieler schonen. Sascha Mölders vielleicht, ich weiß es ja nicht.
Nein, das kann ich mir auf gar keinen Fall vorstellen, dass er auf Sascha Mölders verzichtet. Wer Sascha kennt, er will immer spielen. Ja klar, es will im Grunde jeder, aber 60 kann nicht auf den Sascha Mölders verzichten. Also da wird man sich ja selber schwächen und gehe ich nicht davon aus, dass Michael Köllner diesen Fehler macht.
Packt Sascha Mölders das?
Ja, natürlich. Er muss natürlich seine Kräfte konservieren, ist auch klar. Er ist 35 Jahre alt. Schon klar, aber es war jetzt in Rostock war ein sehr undankbares Spiel für ihn. Deswegen hätte ich mir vielleicht auch erwartet, dass er vielleicht, sage ich mal, nach der 60. rausgeht. Ich kann natürlich auch Trainer Michael Köllner verstehen, dass er in diesem Spiel Martin Pusic nicht gebracht hat, weil Sascha Mölders ist ja bekanntlich sehr kopfballstark, auch im eigenen Strafraum natürlich. Vielleicht hat er auch die Kräfte geschont und vielleicht kommt Martin Pusic eben gegen Saarbrücken mal früher zum Einsatz als bisher.
Das werden wir sehen. Das soll es dann ja zum Vorgeplänkel vor diesem Spiel dann auch langsam gewesen sein. Außer du möchtest noch was sagen, Olli.
Ja, wir sind Spitzenreiter, Tobi.
Ja, genau, das hat mir noch gefehlt. Danke, dass du es erwähnst. Die Erinnerung war sehr wertvoll. Also Spitzenreiter spielt morgen abends gegen Saarbrücken. Wir freuen uns sehr drauf. Gleich gibt es die Stimme aus der Pressekonferenz.
Gadis Erben, der Löwen-Podcast. Löwengebrüll.
Weiter geht's hier bei Radis Erben mit der Pressekonferenz heute an der Grünwalder Straße vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Saarbrücken. Es war eine recht denkwürdige Zoom-Pressekonferenz, die die Journalisten am Dienstagnachmittag mit Günter Gorenzel und Michael Köllner erlebt haben. Beide hatten vor dem Liga-Hit gegen Saarbrücken am Mittwoch auf Verteidigungsmodus geschaltet. Der größte Gegner, das ist immer noch Covid-19, meint Günter Gorenzel.
Wir haben jetzt in den nächsten 11 Tagen 3 schwere Gegner vor uns, mit denen wir konfrontiert sind. Aber der allergrößte Gegner, den wir momentan alle gemeinsam, sprich wörtlich vor der Brust haben, ist Covid-19. Und ich habe den Eindruck und das Gefühl, dass dieser Gegner momentan gewaltig unterschätzt wird. Und wenn du einen Gegner unterschätzt, dann ist das meistens ein schlechter Ratgeber. Und ja, du bist meistens zweiter Sieger. Und ich denke mir, wenn du in einer Pandemie zweiter Sieger bist, dann kann das sehr, sehr schlecht für uns ausgehen, für uns alle gemeinsam. Und deswegen glaube ich, ja, dass wir jetzt alle gemeinsam in der Verantwortung stehen, jeder das Thema wieder sehr, sehr ernst zu nehmen und jeder das Seine dazu beiträgt, dass wir gemeinsam die Infektionszahlen wieder herunterbringen. Denn ich glaube, wir stehen in der Verantwortung, ja, hier das öffentliche Leben aufrechterhalten zu können, das Wirtschaftsleben aufrechterhalten zu können, das Schulbildungssystem aufrechterhalten zu können und am Ende des Tages oder das wichtigste Thema eigentlich die Risikogruppen und die ältere Bevölkerung hier zu schützen. Und ich glaube, wenn man hier ja, sich gerade so durch München bewegt, dass dieses Thema bei vielen noch nicht angekommen ist. Und deswegen ja, will ich dafür sensibilisieren, dass wir alle gemeinsam hier etwas dazu beitragen, dass wir am Ende des Tages ja wieder auf diese 35 oder unter diesen 35 7-Tages-Inzidenzwert kommen, weil es geht ja auch darum, dass unsere tollen Fans, die Zuschauer, ins Stadion dürfen, generell im Fußball ins Stadion dürfen, deutschlandweit ins Stadion dürfen und gerade jetzt auch hier bei 1860 ins Grünwalder Stadion.
Tja, nur fraglich, ob irgendwann in dieser Saison überhaupt Zuschauer an die Grünwalder Straße zurückkehren dürfen. Michael Kölner, der lebt mit seiner Mannschaft in einer Blase.
Ja, die Angst treibt er natürlich schon ein bisschen um, so mal, wenn man so drumherum das mitbekommt. So mal, es ist halt immer eine schwierige Konstellation, weil du am Ende, wir leben so für uns jetzt im Profifußball in so einer Blase. Wir werden getestet, wir haben unsere sozialen Kontakte seit Monaten minimiert. Wir meiden jegliche Art von Massenveranstaltungen oder so. Da fehlt einem jetzt an Lebensqualität einiges, wenn man dann nur mehr irgendwo in einem Lokal in der Ecke gefüllt sitzt mit seiner Frau und das war's dann. Und man hat keinen Kontakt dazu, das was eigentlich ein Vereinsleben auch ein Stück weit ausmacht. So, das wird uns jetzt auch mit Weihnachtsfeiern und so weiter, mit Sponsorenveranstaltungen, mit Fanveranstaltungen. Betrifft es uns seit Wochen schon, seit Monaten. Es wird auch tendenziell dann in den nächsten Wochen und Monaten wieder reingehen. Und natürlich haben wir immer die Befürchtung, steigt der Wert an. Selber aber eigentlich keine Berührung damit. Das ist das, was so mal die Pandemie eigentlich so schwierig macht. So mal, es ist jetzt so, dass jetzt in meinem Bekanntenkreis viele Leute jetzt an Covid-19 erkranken und vielleicht sogar dann mit ihrem Leben ringen. Sondern man lest davon, man geht immer mit, dass die Werte steigen. Ich glaube, so wird es viele Menschen in Deutschland geben, dass die Werte ansteigen. Aber ich glaube, das Entscheidende für uns ist immer, dass wir trotzdem eine hohe Disziplin zeigen. Eine hohe Disziplin zeigen, dass wir an Hygienemaßnahmen, an sozialen Kontakten nicht nachlässig werden. Du bist als Trainer schon immer gespannt, wenn wir eine Corona-Testung haben, was passiert ein paar Stunden später, ist wirklich jetzt jeder negativ. Und das ist schon schwebt so ein bisschen wie ein Damoklesschwert über uns, aber für Ende können wir nur das machen, was wir beeinflussen können. Das ist, dass wir uns hundertprozentig an die Regeln halten, dass wir alle behördlichen Verfügungen am Ende auch konsequent umsetzen, sei es jetzt als Einzelperson, sei es jetzt als Verein. Und das machen wir seit Wochen und Monaten, manchmal auch ein bisschen nervig, wenn dann alles bei uns so ganz genau ausgelegt werden muss. Aber wie gesagt, wir sind bis jetzt gut gefahren damit und hoffen natürlich auch, dass wir in den nächsten Wochen vor einem positiven Fall gewahrt bleiben. Auf der anderen Seite wissen wir auch, je schwieriger die Lage wird, dann schwebt genauso auch der Lockdown also wieder über Deutschland. Wir haben heute den ersten Lockdown wieder im Berchtesgadener Land und so bist du dann immer irgendwo ein bisschen gefühlt so, in einer gewissen Angstproblematik. Auf der anderen Seite auch, musst du dich aber auch davon befreien, sondern musst da positiv deinen Job machen. Und wie gesagt, aber die Spieler werden bei uns regelmäßig sensibilisiert. Und da kann ich, wie gesagt, auch von unseren Spielern und von meinen Spielern und vor allem von deren Familien, ich glaube, das ist das Schwierigste, dass die Frauen, die Kinder zu Hause auch sich sozial mit wenig Kontakten beschäftigen, dass sie da einfach auch zurückhalten, sind, Disziplin halten und auch ihr Leben ein Stück weit komplett auf 60 München abstimmen. Und da kann man nur den Hut davor ziehen und ich hoffe, dass die Familien meiner Spieler am Ende ja weiterhin so eine große Disziplin an den Tag legen. Und da kann ich mich auch an der Stelle nochmal tausendmal bei denen bedanken, weil das ist dann am Ende ein Feld, wo wir nicht beeinflussen können. Wir hoffen, dass wir das auch in den nächsten Wochen und Monaten super in den Griff haben, so wie wir es in den letzten Monaten in den Griff gehabt haben.
Und Günter Gorenzel weiß, dass nicht alles Gold ist, was glänzt.
Zum Sportlichen. Wir können die Tabellensituation, den Tabellenstand, die Tabellensituation momentan sehr, sehr gut einordnen für uns. Wir wissen, dass noch nicht alles Gold ist, was glänzt. Wir wissen, dass wir ganz einfach ja über 90 Minuten hier in den einen oder anderen Bereich noch mehr Konstanz in die Prozesse hineinbekommen müssen. Ich sehe ein Trainerteam, das sehr akribisch an diesen Dingen arbeitet tagtäglich und deswegen bin ich zuversichtlich, dass wir hier Schritt für Schritt ja auch diese Prozesse ganz einfach gehen werden und uns dann auf Dauer ganz einfach in der vorderen Tabellenregion festsetzen können. Am Ende des Tages geht es nicht um Einzelpersonen oder um einzelne Spieler, sondern wir schaffen das als Team, als Teamleistung. Ich glaube, das sieht man auch in jedem Spiel, in jeder Sequenz, in jeder Phase des Spiels, dass wir wirklich als Team performen, sich jeder für jeden aufopfert und ganz einfach, ja, sprichwörtlich ein Team, ein Weg, diesen Weg ganz einfach konsequent gehen.
Das Gesprächsthema beim TSV 1860, das war Dennis Erdmann am vergangenen Wochenende. Er hatte sich einige Eskapaden erlaubt, Günter Gorenzel dazu.
Es gibt nicht mehr viel dazu zu sagen. Das Einzige, was festzuhalten ist, wir fordern immer alle, auch die Journalie, die Journalisten, die Medien fordern immer Spieler mit Ecken und Kanten. Wir fordern Emotionen im Spiel, wir fordern ganz einfach, oder wir kritisieren immer diese glattgebügelten Spieler. Und Dennis Erdmann ist ein Spieler mit Ecken und Kanten und wir brauchen solche Spieler, wir brauchen solche Persönlichkeiten. Solche Persönlichkeiten machen ganz einfach dann ja, ein Spiel mit Emotionen und wir brauchen Emotionen im Fußballsport. Und deswegen ist es mir jetzt zu einfach, hier Dennis Erdmann ganz einfach ja, in die Tonne zu kippen, mehr oder weniger, und ihn an den Pranger zu stellen. Fakt ist, es ist hier eine Sequenz aufgenommen worden vor vielen, vielen Monaten, in Anlehnung an eine Filmszene. Und ja, die wird jetzt ganz einfach in den Zusammenhang ganz einfach gebracht, der sicherlich unpassend ist. Das müssen wir auch kritisch hinterfragen. Das tun wir, das haben wir getan. Wir haben uns dazu geäußert. Aber mir ist es jetzt ganz einfach zu einfach, hier auf einen Spieler ganz einfach, den an den Pranger zu stellen, weil er noch einmal in diesem Zusammenhang, der jetzt mit sehr unglücklichen Ereignissen natürlich ganz anders zu sehen ist, stellen sich die Dinge natürlich anders dar. Eine unpassende Geste, in dem Zusammenhang gar keine Frage. Aber noch einmal, wir brauchen Spieler mit Emotionen. Und man muss dann schon auch sich vor den Spieler stellen und nicht jetzt aus Dennis Erdmann ganz einfach dann ja, irgendwie hier einen Übeltäter ganz einfach zu machen. Das ist mir von der Vereinsseite ganz einfach viel zu einfach von den Münchner Journalien.
Die Kopf-Up-Videosequenz, die wird nun ausgetauscht.
Das wird in den nächsten Tagen passieren. Ja, also auf diese Idee sind wir auch selber gekommen, gar keine Frage. Und noch einmal, diese Geste ist aufgenommen worden vor einigen Monaten in Anlehnung an eine Filmszene. Und dass jetzt natürlich ein politischer Mord passiert, der ganz einfach ja, von allen ganz einfach ja, zu verurteilen ist, das steht ja außer Frage. Und ganz einfach dieser Torjubel dann mit dem in Zusammenhang gebracht wird, ich glaube, da tut man dem Fußballsport und Dennis Erdmann nichts Gutes. Aber okay, die Medienwelt ist heutzutage so, das müssen wir so zur Kenntnis nehmen und das auch kritisch hinterfragen. Das tun wir und deswegen wird es dann auch nächster Woche dann nicht daran scheitern, dass Dennis noch weitere Tore schießt. An dem Torjubel wird es nicht scheitern, weil da wird ein anderer Torjubel aufgenommen werden.
Beim Löwengegner Saarbrücken, da werden natürlich Erinnerungen wach an den Aufstieg 2018.
Ja, ich habe auch das Spiel gesehen, also beide Spiele. B haben mich dann schon beeindruckt. Ich habe ein paar Freunde hier in München, die haben mir dann Videos zugeschickt, wie die Meisterschaft, wie der Aufstieg in die dritte Liga, so weit sind wir noch nicht, in die dritte Liga gefeiert worden ist. Und halb Giesing praktisch oder ganz Giesing Kopf gestanden hat, das hat mich schon beeindruckt, weil das waren beeindruckende Bilder und beeindruckende Videosequenzen. Und wie gesagt, und ich glaube, jeder konnte es gut sehen jetzt, vor allen Dingen, wenn man die Ausgangslage damals betrachtet hat. Ich glaube, 60 war in den beiden Spielen nicht Favorit, sondern Saarbrücken war Favorit und am Ende hat 60 dann den Aufstieg geschafft und mit der brutalen Mannschaftsleistung und Willensleistung. Und das war natürlich da mir schon einen gehörigen Respekt abverlangt, weil das war so vor den Spielen, glaube ich, wenn man neutral auf die beiden Spiele drauf geguckt hat, war das nicht zu erwarten.
Definitiv ausfallen wird Philipp Steinhardt auf der Linksverteidigerposition. Wer gibt den Steinhardt?
Ja, die verschiedenen Möglichkeiten lassen wir dann bis morgen offen. Wie gesagt, ich habe schon einiges jetzt in verschiedenen Foren gelesen oder in der Presse gelesen. Also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Also sicherlich gibt es die Möglichkeiten 1:1 Ersatz mit Leon Glasen oder mit Maxim Gressler. Beide waren im Training. Ist ja auch schon durchgesickert bei euch, dass beide gestern und heute trainiert haben. Maxim Gressler war jetzt das erste Mal in Rostock dabei, um einmal ein bisschen reinzuschnuppern. Atmosphäre, das glaube ich, hat ihn auch mal ganz gut getan. Da mal die Abläufe kennenzulernen, wie es um so ein Spiel drumherum geht. Jetzt haben der Junge ist 17 Jahre. Also müssen wir auch mal schauen, wie es dann das für morgen machbar ist. Und dann gibt es sicherlich auch eine Option jetzt mit der taktischen Veränderung. Am Ende die Position des linken Außenverteidigers am Ende dann so nicht zur Geltung kommen zu lassen, weil wir dann verändern können.
Michael Kölner warnt vor den Gästen.
Ja, natürlich. So, es war uns ähnlich jetzt wie gegen Rostock. Das ist jetzt wieder ein Kaliber, das uns erwartet. Deswegen ein Kaliber, weil die natürlich jetzt aufgrund der Aufstiegs-Euphorie, dass endlich jetzt nach mehreren Anläufen der Aufstieg in die dritte Liga geklappt hat, einem Verein, der eine große finanzielle Kraft im Hintergrund hat, also auch finanziell sehr, sehr gut aufgestellt ist. Und man sieht es jetzt ja an den Bildern, wenn man jetzt das Unterhaching-Spiel komplett jetzt angesehen hat, wenn man sich das dann mit Stadionumbau und alles, was jetzt da in Saarbrücken passiert, und haben natürlich auch, glaube ich, die Euphorie jetzt aus den starken DFB-Pokalsaison letztes Jahr natürlich schon mitgenommen in die dritte Liga rein. Und von dem her jetzt zum aktuellen Zeitpunkt ist sicherlich Saarbrücken ein sehr, sehr unangenehmer Gegner. Ein Gegner mit breiter Brust, der ja zu Recht da vorne steht, weil sie A, ihre Dinge fußballisch regeln können, haben einen Top-Kader, haben sich vor der Saison nochmal gut verstärkt und konnten dadurch von der Dreierkette weggehen, jetzt in eine 4-3-3 oder 4-1-4-1, also wenn man es auch immer unterschiedlich in den Spielphasen gewichten will. Und ja, es wird uns sicherlich morgen nichts geschenkt werden, aber das sind ja die schönsten Spiele, wenn man am Ende für sich ja alles in die Waagschale werfen muss und dann hoffentlich am Ende 3 Punkte erreichen kann.
Das also Teil 1 der Pressekonferenz, gleich geht's weiter.
Helmut Haller, in Deutschland respektiert, in Italien, speziell in Bologna, hochgeachtet, ja fast vergöttert. Il Biondo nannten sie ihn dort und noch heute kennt ihn in Bologna fast jedes Kind. Haller hatte unglaubliche fußballerische Fähigkeiten und war ein perfekter Botschafter des Nachkriegsdeutschlands, aber auch ein dreister Balldieb.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Zurück mit den Höhepunkten aus der Pressekonferenz. Was muss denn besser werden im Vergleich zum 1:1 bei Hansa Rostock?
Ich verstehe natürlich, dass man, wenn 60 München jetzt an der Tabellenspitze steht, dass man am besten jetzt das mit furiosen Auswärts- und Heimsiegen am Ende dann untermauert. Aber ich tue mich persönlich schwer damit. Also ich weiß, dass das der Fluch der guten Tat ist. Also am Ende, wenn man so eine Erwartungshaltung schürt. Ich bin aber auch immer so ein bisschen bei mir noch. Ich erinnere mich schon, was vor Wochen war, wenn wir den Kader zusammengestellt haben, so bewusst wir, also Günter Gorenzel und ich, wie uns da manche Themen dann so ein Stück weit dann angeprangert worden sind. Was mit der Mannschaft wollt ihr in die Saison gehen? Mit der Mannschaft wollt ihr unterwegs sein? Und oder noch, wenn man in die letzte Saison zurückblickt, ja, wir haben 16 Spieler die Verträge nicht verlängert. Was ist da los? Aber ich glaube, man muss alles immer realistisch einordnen. Und die realistische Einordnung ist, ich bin jetzt ein knappes Jahr hier Trainer, vor einem knappen Jahr haben wir uns mit anderen Themen hier beschäftigt. Da wie ich hier gekommen bin, war so Abstiegsangst ein Thema. Es war ein Thema, ist die Mannschaft überhaupt absolut wettbewerbsfähig für eine dritte Liga? Die Fans wollten ein Stück weit einen anderen Fußball spielen oder sehen. Ich glaube, die Themen haben wir alle gut bearbeitet, die haben wir gut hinbekommen. Wir spielen einen richtig attraktiven Fußball. Wir haben letztes Jahr so eine eigene Erfolgsstory ein Stück weit geschrieben. Und jetzt geht es ja darum, einfach einen Umbruch zu moderieren. Und den Umbruch, den kann man nicht hergehen und kann sagen, wir stellen eine Mannschaft auf die Beine, verabschieden 16 Spieler, die sich für 60 München toll eingebracht haben, holen 5 externe Spieler, holen 7 Spieler aus dem NLZ hoch. Und dann auf einmal flutscht das Ding und wir gewinnen in Rostock 3-0. Also ich habe solche Phasen immer im Hinterkopf, ich habe sowas einkalkuliert. Aber ich weiß, wenn du solche Phasen am Ende trotzdem gut bewältigen willst, dann brauchst du Teamgeist, dann brauchst du eine geschlossene Mannschaftsleistung, dann brauchst du vor allem eine kampfstarke Löwenmannschaft. Und das vermisse ich so manchmal in der Bewertung, dass wir nicht hergehen und können alles so in Grund und Boden schießen und sagen, und dann lese ich dann so, ja, das war jetzt eines Tabellenführers nicht würdig. Also wir wollen kein Tabellenführer in erster Linie sein, sondern wir wollen uns Schritt für Schritt entwickeln. Und wir sind massiv froh, dass wir als einer von 3 Mannschaften ungeschlagen in der Saison sind. Und ich glaube, man muss einfach immer so im Hinterkopf haben, was ist momentan los? Und Günter Gorenzel hat das gerade schon erwähnt, so wir haben Covid-19. Covid-19 zwingt viele in die Knie momentan, wirtschaftlich in die Knie und außerhalb des Fußballs. Der Fußball selber ist momentan auch noch aktuell betroffen. Wir sind bei 60 München massiv betroffen, wir haben seit Monaten keine Zuschauer mehr im Stadion. Aber wir haben eins geschafft und das muss man einfach wirklich, das kann man nicht genügend erwähnen und loben und herausstellen. Wir haben einen Investor, einen Gesellschafter unserer Seite, der hat uns eine Garantie gegeben für die nächsten beiden Jahre. Wir können in den nächsten beiden Jahren mit einem gewissen Budget so weiterarbeiten, dass die Lizenz in Gefahr ist, dass der Verein in Gefahr ist. Und wir haben das dann zusätzlich geschafft, mit unserem Präsidium, mit unserem anderen Gesellschafter und mit unserem Hauptsponsor einen Weg zu finden, wo auf der einen Seite Konsolidierung, glaube ich, ein wichtiges Thema ist, auf der anderen Seite war eine sportliche Zielsetzung, die mittelfristiger Art ist. Nicht kurzfristiger Art ist, mittelfristiger Art ist. Und in diesen Themen bewegen wir uns aktuell. Und von dem her bin ich massiv stolz auf alle Leute, die in dem Verein anpacken, die in dem Verein versuchen, gemeinsam einen Weg zu beschreiten und die sich vor allen Dingen jetzt auch mit unserem eingeschlagenen Weg und mit unserem, meine ich, mit Günter Gorenzel und mit meinem persönlichen Weg, dass wir sagen, wir haben jetzt eine Mannschaft auf den Platz gestellt, die sicherlich in der Erstsituation deutlich schlechter im ersten Moment wirkt, als das, was wir letztes Jahr gehabt haben. Wir haben 16 Spieler verloren und nur 5 Spieler geholt. Und wir können jetzt nicht hergehen und können sagen, der Marco Mannhardt und der, keine Ahnung, Miloš Kočić, das ist unser jüngster Spieler, und Maxim Gressler, die werden morgen, sind die Stammspieler in der dritten Liga, und übermorgen schießen die uns in die zweite Liga. Sondern dass es alles Schritt für Schritt passieren muss. Aber wir müssen einfach in der Erwartungshaltung, die dürfen wir die Themen nicht vergessen. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, und die Mannschaft vergisst die Themen nicht, aber die Mannschaft macht eins, sie arbeitet extrem akribisch an ihrem Erfolg und an, dass sie sich entwickeln. Und das ist das, was ich am Anfang immer gesagt habe.
Die Fans, die dürfen momentan nicht rein, aber das sind die Besten in Deutschland, meint Michael Kölner.
Aufgrund unserer eigenen Art und Weise, wie wir in der zweiten unser Fußball gespielt haben, aber wir haben um jeden Meter gekämpft. Wir haben um jeden Zentimeter gekämpft. So wie ich aktuell auch das im Verein wahrnehme, wir kämpfen um jeden Meter. Wir kämpfen, die Fans kämpfen um jeden Meter. Wir haben, glaube ich, mit den besten Fans in ganz Deutschland. Weil wenn ich in Rostock schaue, die haben mit 7.500 Zuschauern, die sind knapp am Ding, müssen die kalkulieren, dass sie die Saison durchbringen. Wir haben keinen einzigen Zuschauer und trotzdem haben wir unsere Fans an unserer Seite. Auch wenn die nicht im Stadion sind. Und jeder Fan unternimmt alles dafür, indem dass wir eine brutale Dauerkartenverkauf haben und jetzt mit anderen Aktionen nur versuchen, die uns zu unterstützen. Und heute früh war ich im Fanshop drüben, haben wir diese tolle Jacke geholt. Also, dass wir auch ein bisschen Werbung für unseren Fanshop machen. Und da gehen dann Leute raus und die tragen richtig große Einkaufstaschen mit Fan und die sind von 60. Obwohl die das nicht im Stadion anziehen können. Kaufen die ein bei uns. Und das finde ich einfach klasse. Aber die Mannschaft geht in die Vorleistung. Die Mannschaft zeigt einen brutalen Willen momentan. Und sie bringt dann mal so ein 1-1 nach Hause. Und wie gesagt, und jetzt müssen wir morgen wieder gut auf den Platz kommen. Wir müssen uns morgen massiv strecken, damit wir uns die nächsten Punkte holen können. Und wenn wir morgen unentschieden spielen, wir haben gut gekämpft und gut gespielt, dann wird auch hier alles in Ordnung sein. Und wenn wir knapp verlieren und gut gespielt, wird auch alles in Ordnung sein. Aber wir wollen natürlich gewinnen und wir wollten in Rostock gewinnen. Und ich glaube, das merkt man uns an, dass wir selber für uns jetzt zufrieden sind. Dass wir so ein 1-1 nicht hinnehmen und feiern uns da ab die 3 Tage. Sondern wir wissen, wir haben einen Punkt geholt, wir sind 5 Spiele ungeschlagen und wir waren letztes Jahr viele Spiele ungeschlagen. Und jetzt wollen wir auch im nächsten Spiel wieder ungeschlagen bleiben. Wir wollen im Idealfall 3 Punkte holen, dass die Leute das gut mit uns meinen. Und gut mit uns meinen, aktuell, das wir vorher schon erwähnt, unsere Fans. Wir haben eine tolle Unterstützung in unserem Gesellschafterkreis. Wir haben eine tolle Unterstützung in unseren Gremien. Und wir haben vor allen Dingen eins, wir haben Sponsoren an unserer Seite. Und das sieht man auch, das haben wir gefühlt, alle paar Tage äußert sich jemand im Sponsoring und sagt, hey, das, was ihr momentan bei 60 München macht, das finde ich richtig klasse, wir unterstützen euch weiterhin. Oder wir wollen unterstützen euch das erste Mal und wir wollen bei euch Partner werden. Und den Weg müssen wir weiterhin gehen und ich glaube, wenn wir den Weg weiterhin gehen, dann haben wir das, was wir uns vor einiger Zeit mal als unseren Weg beschritten haben, dass wir mittelfristig Erfolg haben wollen, glaube ich, dann können wir mittelfristig einen richtig großen Erfolg haben. Aber jetzt geht es darum, das Rostock-Spiel richtig einzuordnen und in dem Rostock-Spiel für uns auch die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen, aber auch, dass wir an diesen Basics, Teamgeist, Geschlossenheit, eine Mannschaft auf dem Platz zu sein, die gegen alle Widrigkeiten ankämpft. Auch wenn du einen Scheißtag mal in eine Scheißhalbzeit mal hinbekommst im eigenen Ballbesitz oder in der ersten Halbzeit schon hinten raus nicht mehr gut Fußball spielst, dass du trotzdem zusammengreifst, dass du trotzdem dich in jeden Ball reinwirfst und am Ende dann sagst, wir haben 95 Minuten gespielt hier und wir haben trotzdem 1-1 gespielt und da hätten 50.000 im Stadion sein können, die hätten uns auch nichts ausmachen können, weil wir waren am Ende, haben wir gekämpft und gefeitert, wie man das von der Löwenmannschaft erwartet. Und deswegen, wie gesagt, wird es für morgen das gleiche Thema sein. Und es wird die nächsten Wochen das gleiche Thema sein. Wir brauchen eine Mannschaft, die auf dem Platz Gas gibt, die Feuer hat, die vor allen Dingen eine Charaktere hat.
Wie lautet die Devise gegen Saarbrücken?
Gut, die nächsten Wochen und schauen wir mal, für was das reicht. Und wir wollen morgen 3 Punkte anstreben und wir werden morgen 3 Punkte holen, weil wir morgen auch wieder richtig Gas geben werden. Aber wir haben einen Gegner auf dem Platz, der weiß auch, wie es geht. Und den müssen wir uns am Ende über 90 hart umkämpfte Minuten entledigen. Hoffentlich auch mit einer vielleicht einer besseren Art und Weise, wie wir Fußball spielen. Aber vor allen Dingen, dass wir genauso unsere Themen, die wir gut können, morgen wieder auf den Platz bringen.
Der Erste empfängt den Tabellenzweiten zumindest vor diesem Spieltag. Besser geht's eigentlich nicht.
Nein, weil die Liga nicht aus 2 Mannschaften besteht, sondern aus 20 relativ gleichwertigen Mannschaften. Wir haben sicherlich ein paar Mannschaften, die sich abheben werden. Das wird Dresden kommen. Die sind jetzt schon auf dem Vormarsch. Sagen wir, jetzt wird Rostock kommen, Mannheim, die spielen ja auch gegeneinander. Deswegen wird es am Wochenende auch wieder, also Mittwoch auch kein geordnetes Bilden, auch dem gegen Mannheim gegen Rostock. Da kämpfen zwei Top-Mannschaften um drei Punkte. Und da werden ja beide Mannschaften drei Punkte kriegen. Also eine wird wieder hinten dran sein und wird wieder Anschluss halten müssen. Und für uns ist es wichtig, dass wir gut wegkommen von Beginn an. Weil wir hätten auch einen Start und können mit vier Punkte. Und mit drei Punkten oder mit fünf Punkten, ja, das wäre realistisch und möglich gewesen. Weil fragen Sie mal bei unseren Nachbarn bei Türkgücü München noch. Die haben jetzt gestern den 20. Spieler verpflichtet. Die investieren in den Kader ohne Ende rein. Und am Ende, wie viele Punkte haben die? Also die würden gerne unsere 11 Punkte nehmen. Aber ich würde nicht gerne denen ihre Punkte nehmen. Also muss man das immer realistisch sehen. Wir sind froh, wie das wir erledigt haben, aber wir sind nicht die Mannschaft, die da vorne jetzt auf Platz 1 steht, weil wir die beste Mannschaft sind, sondern weil wir uns in jedem Spiel einfach 90 Minuten lang gut reingebissen haben, gut konzentriert haben, diszipliniert Fußball gespielt haben und weil wir in jedem Spiel eine Mannschaft waren. Und das wird auch für uns unser Weg sein. Wir können uns nicht auf unsere individuelle Qualität verlassen und hoffen, dass wir uns 90 Minuten lang irgendwie durch das Spiel irgendwie rumturnen und am Ende gelingt uns ein Glücksschuss. Sondern wir müssen unsere Spiele erarbeiten, wir müssen unsere Spiele top vorbereiten, wir müssen eine gute Woche haben, dass wir gut in die Spiele reinkommen. Und dann brauchen wir auch ein bisschen Matchglück und brauchen auch dann am Ende Momente, die wir im Training für uns erkannt haben, die uns am Ende auch den Sieg bringen können. Und das haben wir momentan erreicht auch. Aber dass jetzt Saarbrücken und 60 jetzt so diese Überflieger in dieser Liga sein werden, forget it. Also es wird am Ende wird es immer so sein, die dritte Liga ist eine Liga, die in ihren Etats keine 100%ige Unterscheidung haben. Sagen wir da, in der Liga ist keiner, der 1 Million Etat hat und der Beste hat 20 Millionen Etat. Sondern da ist die Differenz nicht so groß, wie das in den anderen Ligen im Profifußball ist. Also ist auch die Nähe ein bisschen zueinander. Also wie gesagt, musst du in jedem Spiel alles geben. Und das ist jetzt Dresden erlebt als Absteiger. Das erlebt momentan WM Wiesbaden knallhart. Und das erleben aber auf der anderen Seite ja gute Aufsteiger mit hohen finanziellen, großen finanziellen Möglichkeiten, sprich Saarbrücken, sprich der Gütsche München, dass sie in der Liga auch jeden schlagen können. Wie gesagt, und für uns ist es immer das Gleiche. Jeder Spiel ist für uns eine brutale Herausforderung, ein brutaler Spiel. Und das ist morgen immer wieder ein brutaler Spiel für uns. Aber wir spielen gerne solche Spiele. Und wir freuen uns drauf, weil wir bis jetzt in der Art und Weise, wie wir Fußball spielen, beschädigt worden sind. Und sowohl in unserem Tabellenbild, in unseren Ergebnissen, aber auch in dem, was um den Verein herum los ist. Und da gibt es noch ein paar andere, die müssen wir da bekehren. Vor allem, Herr Linner, müssen wir da bekehren ein paar Leute. Aber alle anderen haben wir schon bekehrt und die gehen den Weg mit uns. Und dann werden wir mal schauen, was dann mittelfristig alles möglich ist, ja.
Die Frage, die sich viele stellen, wann kommt denn mal Pusic zum Zug?
Das war für ihn, natürlich hätte ich den aufstellen können. Freilich schicke ich den gegen Rostock rein. In ein Spiel, wo wir nur mehr hinten drinnen stehen, wo wir nur mehr Leute brauchen, die anlaufen, die fighten, der am Flügel draußen, aber das ist Martin Pusic nicht. Martin Pusic ist für uns verpflichtet worden, dass der uns jetzt hier an der eigenen Torlinie die Bälle rausgrätscht, sondern Martin Pusic ist verpflichtet worden, dass der uns in unserem Offensivspiel hilft. Und das Spiel war tot offensiv. Also brauche ich nicht irgendwo künstlich von außen was wiederbeleben, was am Ende nicht machbar ist. Deswegen, wie gesagt, er ist weit genug. Also er wird wir haben jetzt eine englische Woche vor uns. Also der wird genügend Spielzeit in den nächsten Wochen kriegen und er arbeitet an seinen Themen. Aber es ist natürlich auch so, er muss in eine Mannschaft reinfinden, die intensiven Fußball spielt. Und das haben wir ja in Rostock gesehen, wir halten intensiven Fußball aus. Und da muss er sich am Ende in dieser Spielweise, findet er sich Tag für Tag besser rein. Und ich bin froh, dass wir den im Kader haben, weil er mit seiner Erfahrung uns in vielen Momenten dieser Saison helfen wird. Aber in Rostock war das kein Thema, weil da haben wir keine Erfahrung mehr gebraucht. Wir mussten nur mehr schauen, dass wir jeden Ball verteidigen können, jeden langen Ball vom Gegner unterbinden und hinter jedem Ball, der uns im Rücken reingespielt, hinterher verteidigen. Und von dem her war das kein Thema dann, dass wir nochmal einen zusätzlichen Neuner bringen, sondern wir mussten verteidigen und wir wussten auch, dass wir Sascha vorne alleine gelassen haben, aber das war mal im Spiel so und da muss Mölders auch mal durch und dass er sich vorne einmal gegen drei alleine erwehren muss, aber die anderen mussten verteidigen und wir sind froh, wie gesagt, dass wir einen Punkt mit heimgenommen haben.
Das war es auch schon wieder von Radis Erben, dem Löwen-Podcast. Wir sind nach der Partie gegen den 1. FC Saarbrücken wieder da und dann sind wir hoffentlich weiter Tabellenführer in Liga 3. Bis dann, Servus.
Bin
stört mich wenig, was die anderen Leute sagen, ist mir gleich, gleich, gleich. Bin ich Rade, ja, 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 bin ich König, ja, 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 und das Spielfeld ist mein Königreich.